Moin, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meiner 44. Episode der 100 Bücher in 200 Wochen Challenge. Und heute habe ich ein Buch mitgebracht, welches mir schon häufiger empfohlen wurde, immer wieder mal über den Weg gelaufen ist. Und nun habe ich endlich in Erwägung gezogen, dieses Buch mir zuzulegen, zu lesen und jetzt mit dir daraus meine Top 3 Learnings zu teilen. Und das Buch ist geschrieben von Leander Greitemann und nennt sich Unfog Your Mind. Perspektivwechsel für mehr Lebenslust und Leichtsinn. Und das Buch ist mir vor 2 Jahren erstmalig über den Weg gelaufen, als ich angefangen habe, auch mit meiner Bücher-Challenge. Da hat mir eine Freundin ein Foto geschickt von einem Buch, das sie gerade liest. Und das war eben genau dieses Unfog Your Mind. Sie war total außer sich hinsichtlich dieses Buches. Und ich habe es mir dann allerdings nicht sofort gekauft, merke mir aber solche Empfehlungen und solche Bilder. Und vor kurzem habe ich bei Tobi and Books, einem Bookfluencer, mit dem ich mich auch schon mal persönlich ausgetauscht habe, gesehen, dass er dieses Buch rezensiert hat. Er war auch total begeistert und dachte ich, komm, jetzt bestelle ich es mir mal. Und ich war ganz kurz auch gehemmt, es wird dann doch nicht zu bestellen, weil dieses Buch meines Erachtens nach einen ziemlich stattlichen Preis aufruft. Das Buch kostet ca. 30 Euro und das finde ich für ein Buch mit so bummelig 200 Seiten schon, ich nenne es mal preisintensiv und aufgrund der vielen positiven Resonanzen, die ich dazu schon gehört habe, habe ich es mir dann doch gekauft, aber das hat auf jeden Fall noch mal so ein bisschen die Erwartungshaltung an dieses Buch auch erhöht. Zum Beispiel die Biografie von Barack Obama kostet ja 50 Euro und war für mich ein Grund, dieses Buch, wenn es mich sehr interessiert, zum Beispiel nicht zu kaufen. Aber ich dachte, komm, Unfog Your Mind, ich gebe dem Buch eine Chance und ich bin sehr happy, das Geld ausgegeben zu haben. Das kann ich schon mal sagen, denn dieses Buch ist schon durchaus etwas Besonderes und kann die etwas höheren Erwartungen, die diese 30 Euro Kaufpreis auslösen, durchaus auch bestätigen oder denen gerecht werden. Denn man kann generell sagen, dass dieses Buch, zumindest in meiner Wahrnehmung, schon ungewöhnlich ist und auch in seiner Aufmachung wirklich sehr wertschätzend ja, einfach erstellt wurde. Das ist ein Erlebnis, sowohl inhaltlich, aber auch so von der Optik, von der Haptik, ja, das Cover ist so gestaltet, dass die Wolken, es geht ja um Unfog, also löse deinen Kopf und deine Gedanken eigentlich aus dem Nebel hin zum blauen Himmel, der da drüber ist. Und die Wolken, die hier aufgedruckt sind auf der ersten Seite oder auf dem Cover, das ist auch so, er hat eine Prägung und es macht richtig Spaß, das irgendwie auch anzufassen. Also es ist auch wirklich ein Erlebnis. Für die Sinne kann ich jetzt sehr pathetisch ausdrücken. Es gibt auch ein Lesezeichen dazu. Und insgesamt ist dieses Buch auch in seiner Gestaltung ja wirklich ein bisschen anders. Also der Autor spielt hier mit unterschiedlichen Schriftgrößen, Schriftgraden. Es sind teilweise auch, ich nenne es jetzt mal so Textfelder, die um 90 Grad gedreht sind. So kleine Gedankenexperimente werden in so Textfeldern eingeschoben. Und es ist insgesamt ein sehr, sehr verspielter, leichter Umgang mit Literatur. Und das hat mir extrem gut gefallen. Der Autor arbeitet mit vielen Fußnoten, in denen er eigentlich so seine Gedanken ein bisschen weiterführt. Das finde ich auch, ja, liegt mir, gefällt mir. Ich glaube, dass das natürlich eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung ist. Aber generell kann ich halt sagen, dass die Aufmachung dieses Buches schon auch den Preis rechtfertigt. Und ich habe für mich das Resümee gezogen nach dem Lesen, dass das auf jeden Fall auch in die Riege der Bücher, die ich sehr, sehr gerne verschenke, mit aufgenommen wird. Und bevor ich meine Top 3 Learnings mit dir teile, vielleicht noch ein bisschen was zum Inhalt. Leander hat in diesem Buch 20 Kapitel verarbeitet und in diesen Kapiteln geht es, muss man sehr einfach auszudrücken, um die Standardthemen der Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es um das Thema Glück, es geht um Nein sagen, es geht darum, eigene Verhaltensmuster zu erkennen oder auch um das Thema Wahrnehmung, Achtsamkeit. Also Themen, die durchaus geläufig sind, wenn man sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Und jedes Kapitel ist entsprechend ziemlich kompakt gehalten, also sehr präzise formuliert, sehr auf den Punkt, dabei aber trotzdem sehr kurzweilig und unterhaltsam. Also in der Regel gibt es, ich nenne es jetzt mal, gedanklichen Input und dann dort eingeschoben kleine Gedankenexperimente oder auch am Ende eines jeden Kapitels Lifehacks, also Ideen, Anregungen, Inspirationen zur direkten Anwendung im eigenen Leben und manchmal auch noch garniert mit ein paar biografischen, ja, Geschichten von Leander selbst. Und dieses ganze Buch wirkt, wie gesagt, sehr leicht, sehr verspielt, ist aber trotzdem inhaltlich ziemlich fundiert. Und das hat mich schon auch überzeugt. Ich habe ja schon ein paar Bücher gelesen zu den Themen, kann ich sagen. Und mein erster Gedanke resümierend war ja, also so wirklich viel Neues war nicht dabei. Habe ich dann aber auch dabei ertappt, mal zu hinterfragen, ja, was habe ich denn jetzt aber von dem auch schon wieder umgesetzt? Und das, finde ich, ist auch ein Ansatz, den Leander natürlich mit der Aufmachung dieses Buches verfolgt, mit den Experimenten, mit den Lifehacks. Es geht auch darum, die Erkenntnisse direkt umzusetzen. Und als ich jetzt in Vorbereitung zu diesem Video nochmal meine markierten Textstellen so rekapituliert habe, ist mir schon auch aufgefallen, dass viele Dinge drin stecken, die ich noch wirklich selber aktiv umsetzen möchte. So zum Beispiel auch der Blick nochmal auf eigene Verhaltensmuster, also diese nochmal zu erkennen. Und ich rede ja häufig über Dinge, auch in meinen Videos, also in meinen Episoden, über Dinge, die mich triggern, wie zum Beispiel Menschen, die langsam für mich laufen, Menschen, die an der Kasse überrascht sind, dass sie bezahlen müssen und dann anfangen, ihre Tüte rauszukramen und solche Verhaltensweisen, die mal mit einer gewissen Lockerheit, mit einem gewissen Humor, die aber mal aufzuschreiben, mal zu sammeln. Das ist solche eine Aufgabe, die ich mir rausgezogen habe, die auch sehr konkret hier aus dem Buch hervorgeht, die ich aber noch nicht gemacht habe. Und jetzt gibt es wieder viele gute Gründe, warum ich es nicht gemacht habe. Alles Ausreden habe ich mir auf jeden Fall nochmal heute rausgeschrieben, als konkrete Aufgabe, das zu machen. Und das finde ich wirklich das Schöne an dem Buch. Es regt dazu an, Dinge, die eigentlich häufig schon bekannt sind, wo man denkt so, ja, habe ich alles schon mal gehört, schon mal gelesen. Ja, das Rad wird sowieso in den Büchern in der Regel nicht neu erfunden. Es geht am Ende immer um die Umsetzung. Und das hat Leander Greitemann hier meines Erachtens nach schön angeleitet. Und vielleicht noch kurz ein, zwei Infos zu Leander. Ich kannte ihn auch nicht. Ich habe natürlich mir erlaubt, mal seine Homepage zu besuchen. Und der Bengel ist Jahrgang 86, also auch noch ein relativ junger Bursche, hat Soziologie, Philosophie und BWL studiert und arbeitet als Coach, Speaker und Autor für Lebensphilosophie. Und ich fand den ersten Blick auf seine Homepage und die ersten Bilder auf ihn irgendwie, ja, sehr ansprechend, scheint ein sympathisches Kerlchen zu sein und irgendwie passt auch sein persönlicher Auftritt zu der Aufmachung dieses Buches. Und jetzt habe ich genug Einblick gegeben, auch in das Buch selbst, ich sage mal zumindest zu den Äußerlichkeiten, schon mal einen Einblick gegeben in die Innerlichkeiten hinsichtlich der Gliederung, des Aufbaus und möchte jetzt meine Top 3 Learnings mit dir teilen und steige ein mit meinem Learning Nummer 1. Und in dem Learning Nummer 1 geht es um das Thema Wahrnehmung. Und du hast wahrscheinlich, wie ich, auch schon mal gehört, ja, wir alle, ne, jeder hat so seine eigene Realität. Auf unserer Insel der Realität haben wir alle recht. Und genau zu diesen Aussagen, zu dieser Perspektive spendiert Leander nochmal ein paar, ja, spannende Ergänzungen und Erläuterungen auf Seite 43 folgende. Und da steht geschrieben: Du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie du bist. Wir können die Welt immer nur so sehen, wie wir zum jetzigen Zeitpunkt in der Lage sind. Wir können glaubhafte Theorien aufstellen, die sich über eine gewisse Zeit bewähren, aber die Wahrheit können wir nicht finden. Das Bild, das wir wahrnehmen, entspricht niemals der Welt da draußen. Wir können aber auch nie hundertprozentig wissen, ob wir falsch liegen, denn auch das ist nur eine Annahme aufgrund unserer aktuellen Erkenntnis. Auch die von mir hier dargelegte Idee, dass wir nichts wissen können, kann ich nur vermuten und an meinen täglichen Erfahrungen immer wieder überprüfen. Die meisten Kriege im Großen, also Kreuzzüge, Weltkriege, Interessenkriege, im Kleinen, Ehestreitereien, Familienzerwürfnisse, zerrüttete Freundschaften und auf Individualebene, unerfüllte Erwartungen, Fehlschläge, persönliche Katastrophen, wurden nicht durch reale Ereignisse ausgelöst, sondern basieren auf der jeweiligen Wahrnehmung und Deutung. Und dazu ein Zitat von Epiktet, der das schon 125 nach Christus erkannt hat und aussprach wie folgt: Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen über die Dinge. Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Und jetzt geht Leander nochmal darauf ein, wie wir also rein physisch unsere Welt tatsächlich wahrnehmen, also wie das nochmal so funktioniert, und hat da so nochmal ein paar Gedanken mit auf den Weg gebracht, die ich sehr spannend fand. Und ja, die Schlussfolgerungen daraus sind irgendwie auch logisch. Wie nehmen wir die Welt denn eigentlich wahr? Das Bild, das wir schließlich sehen, basiert zwar auf den Informationen, die wir über die Außenwelt erhalten, ist aber keinesfalls ein unmittelbares Abbild dieser. Wir haben je Auge einen blinden Fleck, sehen auf dem Kopf, können nur einen sehr begrenzten Teil scharf sehen. Jedes Auge sieht sein eigenes Bild und wir blinzeln ständig, um den Augapfel zu befeuchten. Von all dem bekommen wir nichts mit. Unser Gehirn ist in der Lage, aufgrund von Erfahrungen die Lücken zu schließen, vermeintlich Unwichtiges herauszufiltern und ein schlüssiges Bild für uns zu erstellen. Daher sehen wir vor allem, was wir kennen oder erwarten. Deine Weltanschauung bestimmt, wie du die Welt anschaust. Die Außenwelt ist der Spiegel deiner Innenwelt. Finde ich sensationell nochmal auf den Punkt gebracht und eine schöne Erinnerung daran, dass jeder von uns eine eigene Realität, eine eigene Welt sich kreiert auf Basis vor allen Dingen von Erfahrungen und daraus geknüpften Erwartungen. Und als kleines Beispiel wird hier herangezogen: Wenn du viele Horror-Stories über Haie gelesen hast, wirst du panische Angst haben, an Stränden ins Wasser zu gehen, wo hin und wieder welche gesichtet werden. Gleichzeitig sterben pro Jahr deutlich mehr Menschen an herabfallenden Kokosnüssen als an Haiangriffen oder von Haiangriffen. Und ne, wenn du Horror-Stories oder gerade der weiße Hai geschaut hast, dann wirst du wahrscheinlich mit wesentlich größeren Ressentiments ins Wasser steigen, als wenn du das nicht präsent hast. Und ich musste ein bisschen grinsen oder schmunzeln, als ich diese Textpassage mir vorhin markiert habe, weil letzte Nacht so irgendwie auch was, ja, sehr Ähnliches passiert. Ich fühlte mich zumindest daran erinnert. Ich gehe ja üblicherweise jede Nacht, ich bin ja nun fast 40, häufiger mal noch auf die Toilette Pipi machen, natürlich im Dunkeln, um dann nicht zu sehr wach zu werden und schnell wieder einschlafen zu können. Das heißt, ich bin es gewohnt, mich im Dunkeln in unserer Wohnung zu bewegen. Und gestern Nacht sind meine Frau und ich aufgeschreckt wach geworden von einem sehr lauten Geräusch aus unserer Wohnung. Und der erste Check des Babyphones hat ergeben, dass es auf jeden Fall nicht aus dem Kinderzimmer kam. Also es war jetzt nicht durch unsere Kinder initiiert, sondern irgendein Geräusch in der Wohnung. Und mein erster Gedanke: Ja gut, vielleicht war das Fenster auf Kipp und irgendwas ist runtergefallen. Und meine Frau wirkte aber schon so ein bisschen verängstigt, panisch und bat mich, mal rauszugehen und mal zu gucken. Und dann spürte ich, dass in ihrem Kopf schon ein Film losging und sagte: Ja, vielleicht sind ja irgendwie Einbrecher. Und ich hatte keine Sekunde darüber nachgedacht. Aber in dem Moment, als ich anfing, auch durch diese Brille die Situation zu bewerten oder anzuschauen, merkte ich dann doch auch innerlich eine gewisse Unruhe, eine gewisse Angst, ein gewisses Kribbeln, das ich sonst in den 1000 Malen, in denen ich nachts vorher aufgestanden bin, noch nie hatte. Und ich bin wirklich etwas zögerlich aus dem Schlafzimmer gegangen und einfach nur aufgrund dessen, dass halt in meinem Kopf auf einmal eine Geschichte entstanden ist, an die ich vorher noch nie gedacht hatte. Und das hat die Wahrnehmung und meine Realität, meine Situation und auch meine Reaktion auf die Situation ganz stark beeinflussen. Das fand ich irgendwie total spannend. Ich bin natürlich rausgegangen, es war auch nichts, aber trotzdem einfach nur die Veränderung meiner Gedanken hat dazu geführt, dass ich die Welt anders wahrgenommen habe und anders darauf reagiert habe. Und das fand ich irgendwie spannend und musste ich irgendwie dran denken, als ich diese Passage gelesen habe. Und ich möchte den Gedanken noch ganz kurz ein bisschen weiterführen, weil die Thematik, wie kreieren wir unsere Realität und wer lebt eigentlich in welcher Wahrheit, beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Und am Ende ist es so, dass wir alle dazu neigen, auf Basis weniger Informationen uns eine Realität zusammenzubasteln, die ungefähr dem entspricht, was wir erwarten, weil unser Gehirn darauf trainiert ist, auch bestätigt zu werden. Grundsätzlich wollen wir immer Recht haben und das hat zur Folge, dass wir die Lücken, die durch diese wenigen Informationen entstehen, gefüllt werden durch Annahmen. Und das, so durfte ich auch in den letzten Wochen lernen, ist wirklich eine große Herausforderung, also Herausforderung vor allen Dingen dann, wenn man sich dieser Annahme nicht bewusst ist, sondern die Annahmen für seine Wahrheit erachtet. Und ich habe schon in anderen Videos ja immer wieder mal darüber gesprochen, dass ein wirksames Mittel gegen Annahmen ist, zu hinterfragen, ist die Geschichte, die ich gerade mir erzähle und zurechtlege, wirklich wahr. Und obwohl ich mir dessen bewusst bin, laufe auch ich immer wieder in diese, ich nenne es mal Falle, aus ja, wenigen Informationen, angereichert durch Annahmen, wirklich auch ja, ein Bild zu basteln, was tatsächlich dann in der Rückbetrachtung völlig falsch ist. Ich hatte zu Ostern einen vermeintlichen Streit mit einem sehr guten Freund von mir. Und das war initiiert durch eine komische Reaktion von ihm auf eine Instagram-Story, die ich gemacht habe. Da habe ich dann irgendwie zurückgeschrieben und gesagt, ey, irgendwie, ich ärgere mich über deine Reaktion. Dann hat er nicht reagiert darauf. Dann habe ich mir sein Profil angeschaut, habe festgestellt, er folgt mir nicht mehr. Hab dann irgendwie, war dann ein bisschen verwundert, habe ihm wieder geschrieben, er hat nicht geantwortet. Und das zog sich so über 2, 3 Tage. Und während ich halt keine Reaktion von ihm bekam, habe ich so Puzzleteile zusammengesetzt und mir eine Geschichte kreiert, die das Ergebnis hatte, ey, irgendwie ist der sauer auf mich, ich bin in Ungnade gefallen bei ihm. Dann habe ich auch irgendwie bei seiner Frau, mit der ich auch ab und zu mal geschrieben habe, irgendwie auf dem Insta-Profil gesehen, dass sie mir auch nicht mehr folgt. Und irgendwie habe ich dann diese Puzzleteile, wie gesagt, zusammengefasst, sodass es ein negatives Bild ergab. Dann haben wir endlich nach 3, 4 Tagen sprechen können. Er war im Urlaub, hatte sein Handy aus und hatte ziemlich plausible, nachvollziehbare, logische Erklärungen für all das. Und es stellte sich heraus, es ist alles Mumpitz, was ich mir in meinem Kopf zurechtgelegt hatte. Trotzdem war das aber natürlich in dieser Zeit, in dieser Phase meine Realität und hat dazu geführt, dass ich nachts wach lag. Ich bin schlecht eingeschlafen, ich habe darüber nachgedacht, gegrübelt. Und das einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich auf Basis weniger Informationen meine Lücken gefüllt habe durch Annahmen, die das, was ich glauben wollte, bestätigt haben. Ich hätte aber im Umkehrschluss auch genauso auf die Situation, auf diese Informationen blicken können mit der Idee oder mit der Perspektive, er will nur mein Bestes. Und auch dann hätte ich eine plausible Geschichte mir zusammenbasteln können. Und das finde ich irgendwie spannend. Ja, zu beobachten. Da gibt es auch noch viele andere Beispiele aus meinem Leben, die ich jetzt aber nicht hervorkramen möchte, um es jetzt nicht zu weit auszureizen. Möchte aber eine letzte Idee oder einen letzten Gedanken, die einfach mit auf den Weg gehen zum Thema Annahmen, dass wenn du dich in Konflikten befindest, dir vielleicht versuchst vorzustellen, dass ein Konflikt immer so ein bisschen ist wie so ein Eisberg und was quasi oben aus dem Wasser herausblitzt, das, was wir von diesem Eisberg sehen in einem Konflikt, ist in der Regel eine Position, die ich einnehme oder auch die mein Gegenüber, ich nenne es jetzt mal meinen Streitpartner, einnimmt. Aber was wabert unter der Wasseroberfläche? Da wabern sehr häufig Annahmen. Annahmen darüber, was der andere über mich denkt, was er von mir hält, was der glaubt, was ich beabsichtige oder was ich glaube, was er beabsichtigt, was ich ihm unterstelle. Das sind alles Annahmen und Annahmen sind dann auch wiederum häufig verknüpft oder fußen auf Bedürfnissen. Ich habe das Bedürfnis, gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden, gleichberechtigt behandelt zu werden. Und sowohl ich als auch mein Gegenüber macht sich diesbezüglich sehr, sehr viel Gedanken. Ganz viel passiert in unserem Kopf. Und das, was wir sehen in einem Konflikt, ist häufig nur die Spitze des Eisberges, das ist die Position. Und darunter wabert die Annahme oder viele, viele Annahmen und Bedürfnisse. Und in dem Moment, wenn ich das erkenne und ja, mir dessen bewusst bin, lerne ich, weiß ich, sehe ich, dass ich eigentlich nur durch gezieltes Fragen, ist das, was ich mir hier zurechtlege, wirklich wahr, in der Lage bin, Konflikte auch zu lösen und ja, diesen Tatbestand irgendwie umzukehren und aufzulösen. Und das war eine Anreicherung dessen, was Leander in seinem Kapitel geschrieben hat zum Thema, jeder von uns hat seine eigene Realität. Und das war mein Learning Nummer 1 und möchte jetzt überschwenken zu meinem Learning Nummer 2, welches sich auch wieder mit einem Prinzip beschäftigt, welches du bestimmt auch schon mal gehört hast. Wie gesagt, auch ich hatte irgendwie das Gefühl in dem Buch, ja, so wirklich viel Neues war nicht dabei. Aber um ehrlich zu sein, es ist wirklich extrem gut auf den Punkt gebracht und angereichert mit Lifehacks. Und ich möchte jetzt dieses Prinzip, von dem du wahrscheinlich schon mal gehört hast, oder möchte davon noch einmal berichten, möchte dir vorlesen, wie Leander dieses Prinzip beschreibt und möchte mit dir auch teilen zwei Lifehacks, die ich zum Teil schon anwende und zum anderen jetzt noch weiter intensivieren möchte. Und das Prinzip, über das ich jetzt sprechen möchte, nennt sich Love it, change it or leave it. Und falls du jetzt mit den Augen rollst, ich bin sehr sicher, dass auch ich und Leander an dieser Stelle noch ein paar spannende Impulse für dich haben zum Thema Love it, change it or leave it. Und da steht auf Seite 58 geschrieben. Love it. Die große Kunst des Lebens besteht darin, die Dinge im Jetzt zu akzeptieren. Denn sie sind, wie sie sind, auch ohne unsere Zustimmung. Wenn wir stets gegen die Realität ankämpfen, verlieren wir Energie, die wir nutzen könnten, um Dinge zu bewegen. Beziehungen, Freundschaften und geschäftliche Partnerschaften werden vor allem dann anstrengend, wenn du dein Gegenüber anders haben willst, als er oder sie ist. Unzufriedenheit entsteht immer durch nicht erfüllte Erwartungen. Gedanken in unseren Köpfen können aber jederzeit überarbeitet und ersetzt werden. Insofern ist Love It eigentlich nicht eine von drei gleichberechtigten Optionen, sondern vielmehr die Grundhaltung, mit der wir alles tun könnten. Wenn du die Dinge im Jetzt akzeptierst, heißt das nicht, dass sie so bleiben müssen. Change it. Also nochmal, das war für mich schon mal eine spannende Erkenntnis. Love it, change it, leave it sind eigentlich gar nicht drei gleichberechtigte Varianten, sondern alles fängt damit an, es zu lieben, es anzunehmen, es zu akzeptieren, wie es ist. Nur weil ich etwas akzeptiere, heißt es ja nicht, dass ich es nicht verändern kann. Denn wenn dir dein Job, deine Beziehung, deine Freizeitaktivitäten nicht passen, verändere sie, auch wenn es Mut erfordert. Das kann im Extremfall leave it bedeuten, die ungewünschte Situation verlassen, den Job oder die Freundschaft im Guten kündigen oder eine Beziehung beenden. In der Regel lohnt es sich, jede Situation zunächst mit Akzeptanz im Jetzt zu begegnen. Dann hast du die Hände frei, um die Change It zu sehen oder um mit Change It zu sehen, ob du auf spielerische Weise die Situation verändern kannst. Das erfordert Kreativität und eine Portion Mut, denn wir wissen nie, was passieren wird. Wir haben es vorher ja noch nie so gemacht. Aber du kannst sicher sein, es führt zu mehr Lebendigkeit, egal wie es ausgeht. Wenn du dann feststellst, dass eine Veränderung der Situation nicht möglich oder mit zu vielen unliebsamen Konsequenzen verbunden ist, dann entscheide dich aktiv für das Akzeptieren. Versuche, sie so zu lieben, wie sie ist. Und zwar nicht, weil du das Gefühl hast, keine andere Wahl zu haben und dem Schicksal hoffnungslos ausgeliefert zu sein, sondern weil du es so entschieden hast. Du bleibst bewusst in deinem Job, weil dir die Sicherheit für deine Familie das wert ist. Es gibt derzeit nichts, mit dem du dein Geld lieber verdienen würdest, als mit diesem Job. Sonst würdest du noch mutiger nach Veränderung streben oder kündigen. In unserer Alltagsrealität zwingt uns niemand, Dinge zu tun. Uns sind häufig nur die Konsequenzen für die Alternativen zu hoch. Wenn ich auf die Bühne gehe und einen Vortrag halte, mache ich mir immer bewusst, dass ich jederzeit aufhören kann. Mitten im Satz. Niemand kann mich zwingen, meinen Vortrag zu halten, wenn ich nicht will. Bisher habe ich die Bühne noch nicht vorzeitig verlassen, aber ich warte gespannt auf den Tag, an dem ich diese Alternative einlöse. Das Bewusstmachen dieser Option führt zu jeder Menge Freiheit und Leichtigkeit. Also, zusammengefasst, Love It ist die Grundhaltung. Du kannst aber auch aus dieser Grundhaltung natürlich Dinge, die dir nicht passen, verändern, also change it. Und wenn du aber die Entscheidung triffst, es nicht verändern zu wollen und nicht verändern zu können, weil die Konsequenzen, die daraus sich ergeben, irgendwie zu strikt oder zu hart sind für dich, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass du die aktive Entscheidung triffst, es nicht zu verändern. Und das sollte auch dazu führen, dass du die Situation nicht als Schicksal deklarierst oder dich in eine Opferhaltung begibst, sondern dass du erkennst, dass es deine aktive Entscheidung ist, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Denn du hast grundsätzlich immer die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich hier nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Denn wir haben alle die Möglichkeit, immer jeden Tag neue Entscheidungen zu treffen und alles zu verändern. Jeder Tag ist eine neue Chance, jede Sekunde ist am Ende eine neue Chance, etwas anders zu machen. Und jetzt komme ich mal so ein bisschen zu den Lifehacks, die er dann in diesem Zusammenhang nennt. Und da steht noch erstmal im Text geschrieben: Lass uns das Wort müssen ab heute aus dem Sprachgebrauch nehmen. Du musst nicht weiterlesen, wenn du nicht möchtest. Du kannst das Buch auch in diesem Moment in den Schrank stellen und den Fernseher einschalten. Leave it is always an option. Und müssen aus meinem Wortschatz für mich persönlich zu streichen, ist auf jeden Fall etwas, an dem ich schon sehr lange arbeite. Und das ist Lifehack Nummer 1. Da steht nämlich geschrieben, Sprache anpassen. Nimm das Wort müssen aus dem Sprachgebrauch und ersetze es durch wollen. Wenn du konsequent nach dem Love, Change or Leave It Mindset handelst, entscheidest du dich aktiv für alles, was du tust. Du musst nichts tun, was du nicht willst. Die Art, wie du denkst, wird durch die Sprache, die du verwendest, beeinflusst. Wenn du anfängst, Opferwörter aus deinem Wortschatz zu eliminieren, ist das der erste Schritt einer mentalen Befreiungsaktion. Du musst es nicht, aber vielleicht willst du diesen Lifehack konsequent anwenden. Und das fand ich nochmal ganz schön auf den Punkt gebracht, zu definieren, dass die Aussage, ich muss etwas tun, eine Opferhaltung ist. Denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir ja tatsächlich gar nichts. In dem Moment, wenn ich müssen ersetze durch wollen, dann drückt das auch meine Eigenverantwortung aus und meine Entscheidung, meine bewusste Entscheidung, die Dinge zu tun, die ich tue. Und immer dann, wenn ich zu der Formulierung neige, ah, ich muss es, dann ist es auch eine Einladung zu hinterfragen, warum sage ich denn jetzt muss es? Das ist ja, impliziert ja vielleicht etwas, dass ich es gar nicht machen möchte. Und dann kann ich mich ja hinterfragen, will ich das denn wirklich? Und wenn ja, gut, dann kann ich das auch zum Ausdruck bringen. Wenn nein, kann ich das vielleicht sogar verändern. Und das fand ich nochmal eine schöne Erinnerung, weil dieses Müssen aus meinem Wortschatz zu streichen, daran arbeite ich schon eine Weile. Aber dieser Lifehack hat auch noch einen zweiten Teil. Und da fühlte ich mich ehrlich gesagt ein bisschen ertappt, denn der Lifehack lautet: Sprache anpassen, Teil 2. Wenn du schon mal dabei bist, dann streiche auch den Satz: Ich habe keine Zeit für. Wenn du irgendetwas hast, dann ist es Zeit. Also streiche ich habe keine Zeit für oder ich habe keine Zeit einfach aus deinem Wortschatz. Denn wenn wir etwas haben, dann ist es Zeit. Wie willst du keine Zeit haben? Ja, es ist nur eine Frage, mit wem oder womit du deine Zeit verbringst. Um Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen, ersetze den Satz durch: Dafür will ich mir aktuell keine Zeit nehmen. Also streiche, ich habe keine Zeit und ersetze es durch: Dafür will ich mir aktuell keine Zeit nehmen, weil auch das natürlich wieder ein Ausdruck ist von Eigenverantwortung. Und ich muss in meiner eigenen Reflexion eingestehen, ich darf eingestehen, dass ich schon häufig die Formulierung nutze, ah, sorry, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und das mache ich vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, irgendwie Termine, Treffen, Dates, Veranstaltungen irgendwie abzusagen, dann versuche ich es irgendwie auf, ich habe keine Zeit zu schieben, weil das schiebt auch so ein bisschen, also das macht mich auch wieder zum Opfer der Umstände. Also eigentlich will ich ja, aber die Umstände zwingen mich, das doch nicht zu machen oder mir diese Zeit nicht einzuräumen. Und was mache ich damit? Ich ziehe mich selber natürlich aus der Verantwortung. Ich versuche es mir leicht zu machen. Und vielleicht habe ich aber auch ein bisschen Sorge einfach vor Ablehnung oder vor, ja, dem Gefühl, jemandem auf die Füße zu treten, wenn ich sage, du pass auf, mein Kumpel, mein Freund, ich will mir dafür jetzt einfach die Zeit nicht nehmen. Und ich habe aus diesem Lifehack mitgenommen, dass ich mich darin üben möchte, auch in den Momenten, wenn ich es mir versuche, leicht zu machen, durch, ah, ich habe keine Zeit, zu sagen, ich möchte mir dafür jetzt keine Zeit einräumen. Und beim drüber nachdenken ist mir nochmal bewusst geworden, dass das am Ende ja auch nur ein Ausdruck ist von Selbstliebe. Ich bin mir klar über meine Prioritäten und ich bin auch bereit, dafür einzustehen und das ehrlich zu kommunizieren. Und wir alle streben wahrscheinlich auch in einem gewissen Maß nach Authentizität. Und was könnte authentischer sein, als zu sagen, du pass auf, ich möchte mir dafür jetzt die Zeit einfach nicht einräumen, weil ich andere Prioritäten habe. Und das ist der Lifehack Nummer zwei, der sich aus dem Prinzip Love it, change it or leave it ergibt. Und ich hoffe, dass ich bei dir auch vielleicht einen kleinen Samen sehen konnte, darüber nachzudenken, wie du kommunizierst und daraus abgeleitet einfach mehr Verantwortung zu übernehmen, indem du sagst, ich will das oder ich will das entsprechend nicht oder ich will mir nicht die Zeit nehmen. Das war mein Learning Nummer 2 und in meinem Learning Nummer 3 schwenke ich über zu dem Kapitel mit dem Namen Morgen lebe ich im Jetzt. Versprochen. Und wenn du mich schon eine Weile begleitest oder mir zuhörst, dann kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass das natürlich eine Überschrift ist, ein Name für ein Kapitel, der mich sofort anspringt. Morgen lebe ich im Jetzt, versprochen. Woran liegt das? Ich habe das Gefühl, dass es mehr oder weniger meine Lebensaufgabe ist, irgendwie zu innerer Ruhe zu finden und mit dem aktuellen Moment zu verbinden, weil mir das extrem schwer fällt. Ich bin sehr stark gefangen in meinem Kopf, in meinem Denken, meistens irgendwie in der Zukunft wieder am Plan, schon beim nächsten Termin und den Kontakt zu verlieren zum gegenwärtigen Moment. Und als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich, ah, das Kapitel, das ist was für mich. Und ich möchte ganz gerne mit dir ein paar Erkenntnisse und Einsichten teilen und lese zuerst einmal nochmal eine Passage aus dem Buch. Leid, Unzufriedenheit und Stress entstehen immer dann, wenn du nicht im Jetzt bist. Das gilt zumindest für dich und mich und einen Großteil der Welt. Die Leute, die Hunger leiden, auf der Flucht sind oder in Kriegsgebieten täglich um ihr Leben bangen, sollten von uns jedmögliche Unterstützung erhalten und diese betreffen meine Gedanken zu kopfgemachten Schwierigkeiten nicht, da sie in echter Not stecken. Unser Leid ist jedoch fast immer ein Abdriften vom Moment. All die negativen Gedanken, Gefühle und Ideen, die hochkommen, bringen dich vom Augenblick weg. Sie sind entweder Geschichten aus der Vergangenheit oder Befürchtungen, die Zukunft betreffend. Ein Schmerz ist ein Schmerz und findet in der Gegenwart statt. Ein gebrochener Knochen oder eine schallende Ohrfeige tun weh. Aber Leid und Verzweiflung entstehen erst, wenn wir anschließend denken, was wird jetzt aus mir? Werde ich wieder gesund? Was sollen nur meine Eltern sagen? Oder ein weiterer quälender Gedanke, hätte ich doch nur damals, dann wäre heute. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was wäre denn heute? Woher willst du wissen, wo du heute wärst, wenn es damals anders gekommen wäre? Nüchtern betrachtet, was passiert ist, ist passiert. Was hätte geschehen können, weißt du nicht. Je mehr du dir eine Realität wünschst, die anders ist, desto mehr Leid erzeugst du in deinem Leben und sorgst ganz allein, ohne Hilfe der vergangenen Missgeschicke, dafür, dass es dir jetzt schlecht geht. Viele denken, man müsste etwas tun. Genügend meditieren, die richtige Lebensweise finden, hart an sich arbeiten, um dann irgendwann endlich im Jetzt und in Erfüllung leben zu können. Das sich daraus ergebende Paradoxon steht bereits in der Überschrift. Ein Leben in Präsenz können wir immer nur im Präsens leben. Die oben angesprochenen Tätigkeiten sind hilfreich, es kommt aber auf die Haltung an, mit der wir sie praktizieren. Viel zu oft handeln wir mit einer Um-zu-Haltung. Du musst zur Schule und dort brillieren, um dann ein gutes Abitur zu bekommen. Während der Schulzeit solltest du ins Ausland, um später attraktiver für potenzielle Arbeitgeber zu sein. In der Freizeit dann bitte Dostojewski und Kant lesen, um beim Smalltalk glänzen zu können. Dann musst du so schnell wie möglich an die Uni, BWL studieren, um später einen aussichtsreichen Job zu erhalten. In den Semesterferien Praktika absolvieren, um Kontakte zu knüpfen und später den perfekten Lebenslauf vorweisen zu können. Parallel dazu schon mal das Netzwerk auf LinkedIn feintunen. Dann in Regelstudienzeit fertig studieren und möglichst ohne Lücke ab in den Unternehmensalltag. Dann musst du Überstunden absolvieren, dich durchbeißen, Engagement zeigen, um eine Beförderung zu erhalten. Was für ein Wahnsinn, oder? Das Spannende an der Geschichte ist, dass sie sich komplett anders liest, wenn man die Haltung ändert und den Um-zu-Gedanken herausnimmt. Auslandsaufenthalte, Studium, engagiert arbeiten, Praktika und Kant lesen sind schöne Dinge, wenn man sich dafür begeistert. Problematisch ist es, wenn du die Dinge immer nur tust, um dann später etwas dafür zu erwarten, was dir wiederum noch später zu etwas anderem verhelfen soll. Diese Haltung vernebelt dir die Sicht auf die Schönheit des Moments. Bei vielen endet das Um-zu-Konzept erst, wenn es heißt, um dann in der Rente mal endlich das Leben zu genießen. Schön Kreuzfahrt. Herrlich. Und das war so mein erstes Learning, was ich rausgezogen habe aus dem Konzept, sich mit dem gegenwärtigen Moment zu verbinden, sich nochmal bewusst zu machen, dass ganz viele Dinge, die wir tun, häufig assoziiert sind mit irgendwelchen Erfolgen in der Zukunft. Also ich tue die Dinge, um etwas zu erreichen, um daraus später irgendwelche Gewinne ziehen zu können, um später daraus etwas abzuleiten. Aber diese Umzuhaltung, ja, entbindet mich, entfremdet mich vom gegenwärtigen Moment, weil ich die Dinge nicht der Dinge wegen tue, sondern mit einer damit verknüpften Absicht. Und wer weiß, ob diese Absicht jemals eintritt. Und auch viele Rentner, glaube ich, werden wahrscheinlich auch in dieser Umzuhaltung weiter noch verharren oder merken, dass ganz viele Dinge, die sie aufgeschoben haben, vielleicht gar nicht mehr machbar sind, aufgrund vielleicht körperlicher Konstitution oder anderer Umstände. Und das erinnert mich nochmal so ein bisschen an ein Zitat, das ich gelesen habe im Almanach von Naval Ravikant. Da hatte ich mir damals herausgeschrieben und ich glaube auch geteilt: Ruhestand ist bereits dann erreicht, wenn ich aufhöre, mein Heute für ein imaginäres Morgen zu opfern. Und daran musste ich denken, als ich das las, und diese Umzuhaltung, da möchte ich auf jeden Fall nochmal selber wesentlich achtsamer werden, um auch wirklich selber zu überlegen, in welchen Situationen, in welchen Handlungen oder welche Handlungen führe ich eigentlich aus, im Hoffen auf ein Ergebnis oder eine Auswirkung in der Zukunft, weil mich das vom gegenwärtigen Moment trennt. Und mein Major Learning in meinem Learning Nummer 3 war aber eine Wunderfrage, nenne ich sie jetzt einfach mal, die sich in dem Experiment versteckt, welches hier im 90-Grad-Winkel zum Text verarbeitet und eingeschoben ist. Und ich möchte dieses Experiment mit dir teilen und einfach dich zumindest einladen, es genau jetzt mal selber ausprobieren. Wie gesagt, das Kapitel beschäftigt sich mit der Verbindung zum gegenwärtigen Moment. Und ich möchte, dass du jetzt ganz kurz dich mal ein bisschen entspannst und mir einfach weiter zuhörst. Und ich möchte, dass du jetzt einmal mit einer gewissen Neugier beobachtest und dich fragst, ob genau jetzt, in diesem Moment, gerade etwas tatsächlich nicht in Ordnung ist. Also nicht in der Zukunft, nicht rückwirkend auf die Vergangenheit, sondern genau jetzt. Und sollten negative Gedanken jetzt aufkommen, dann überprüf diese mal auf Wahrheitsgehalt und Relevanz. Und diese Frage, was ist tatsächlich gerade nicht in Ordnung? Diese Frage habe ich mir herausgeschrieben, habe es auf ein Post-it geklebt oder auf ein Post-it geschrieben und hier an meinen Schrank geklebt und habe mich erwischt, häufiger diese Frage mal zu stellen, vor allen Dingen dann, wenn ich merke, dass ich gedanklich abdrifte. Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass in den gegenwärtigen Momenten, in denen ich mir diese Frage gestellt hatte, es noch nicht vorkam, dass da nichts in Ordnung gewesen wäre. Und diese Frage, was ist tatsächlich gerade nicht in Ordnung, habe ich mir jetzt mal so ein bisschen in der Kategorie Wunderfrage notiert, wie gesagt, hier an meinen Schrank geheftet. Und vielleicht hat diese Frage auch bei dir eine gewisse Erkenntnis oder Einsicht ausgelöst. Und vielleicht wird auch diese Frage dich in den nächsten Tagen noch ein bisschen begleiten. Ich lade dich herzlich dazu ein, dadurch nochmal das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass doch eigentlich alles in Ordnung ist und ganz viele Dinge, von denen wir glauben, dass sie nicht in Ordnung sind, tatsächlich nur ein Produkt unserer Fantasie, könnte man sagen, sind, wenn wir über die Vergangenheit oder die Zukunft schwadronieren. Und das waren sie, meine Top 3 Learnings. Und bevor ich diese nochmal zusammenfasse, wie immer die Bitte, solltest du heute ausnahmsweise, überraschenderweise, Erkenntnisse erlangt haben, Einsichten haben, wenn ich dich anpieksen konnte, dich ein bisschen inspirieren konnte, dann freue ich mich über deine positive Bewertung auf der Plattform, über die du mich konsumierst. Und wenn du Lust hast, mir ein nicht öffentliches, anonymes Feedback zu senden, dann gibt es die Fragefunktion hier auf Spotify. Und ich bedanke mich auch bei jedem, der mir E-Mails schickt. Also mich haben in den letzten Wochen häufiger mal E-Mails in Form von Feedback, meistens positivem Feedback, erreicht und jede einzelne Mail freut mich sehr und unterstützt mich hier so ein bisschen auf meinem Weg, von dem ich noch gar nicht weiß, wo er mich führt. Und ich fasse nun zusammen meine Top 3 Learnings aus dem Buch Unfog Your Mind von Leander Greitemann. Und in meinem ersten Learning habe ich mit dir geteilt ein paar ergänzende Erläuterungen zu der Aussage, jeder hat irgendwie seine eigene Realität. Und wir haben festgestellt, dass wir alle unsere eigene Wahrheit zusammenbasteln auf Basis von wenigen Informationen. Und die Lücken, die sich daraus ergeben zwischen Informationen, füllen wir durch Annahmen. Und diese Annahmen sind in der Regel so gestrickt, dass sie das bestätigen, was wir erwarten oder was wir für ein Bild haben wollen. Und wir neigen dazu, Recht haben zu wollen, uns bestätigen zu lassen in dem, was wir denken. Und das ist sehr häufig auch eine Ursache für Konflikte, Annahmen und vielleicht nicht erfüllte Bedürfnisse. Und die einzige Möglichkeit, dort herauszukommen, ist erstens, sich dessen bewusst zu werden und zweitens, sich immer zu hinterfragen, ist die Geschichte, die ich mir hier in meinem Kopf erzähle und zurechtlege, wirklich wahr? In meinem Learning Nummer 2 haben wir das Konzept Love It, Change It or Leave It nochmal näher beleuchtet und festgestellt, dass diese drei Varianten, also etwas zu lieben und anzunehmen, etwas zu verändern oder es dann einfach sein zu lassen, also es zu verlassen, dass das gar keine gleichberechtigten drei Optionen sind, sondern dass Love It, also Akzeptanz und Annahme, eigentlich erstmal eine Grundhaltung ist, aus der ich natürlich aber auch Veränderung anschieben kann. Wenn ich aber Veränderungen, also Change It, nicht angehe, dann ist auch das eine aktive Entscheidung und sollte dazu führen, dass ich auch, wenn es vielleicht etwas unliebsam ist oder vielleicht auch etwas unwegsam, dass ich mich trotzdem daran erinnere, dass ich diese Situation akzeptiere, annehme und liebe, weil es meine aktive Entscheidung war. Und in meinem Learning Nummer 3 habe ich mit dir geteilt, meine Gedanken zum Thema Morgen lebe ich im Jetzt versprochen. Also wie kann ich mich stärker, intensiver mit dem gegenwärtigen Moment verbinden? Und da steckte drin einmal die Begründung ein bisschen zu hinterfragen, also die Dinge nicht zu tun, um später dafür etwas zu erhalten oder zurückzubekommen, sondern die Dinge sollten getan werden, der Dinge selbst wegen. Und da habe ich ein weiteres Major Learning nochmal mit reingepackt, nämlich die Wunderfrage, die sich hier aus einem Gedankenexperiment aus diesem Buch ergab. Immer dann, wenn du merkst, dass du abdriftest in die Vergangenheit, also gedanklich oder in die Zukunft, einmal dich zu hinterfragen, was ist tatsächlich gerade jetzt in diesem gegenwärtigen Moment nicht in Ordnung? Und du wirst wahrscheinlich feststellen, dass alles gut ist, wie es ist. Und zum Abschluss habe ich noch ein kleines Zitat mitgebracht, welches sich auch ein bisschen anschließt an mein Learning Nummer 2. Da hatten wir ja gesprochen über das Prinzip Love it, change it or leave it. Und ich hatte ja dort die Lifehacks geteilt, Eigenverantwortung zu übernehmen, auch durch Sprache, indem wir müssen ersetzen durch wollen und die Formulierung, ich habe keine Zeit, ersetzen durch, ich möchte mir dafür jetzt nicht die Zeit nehmen. Denn wenn wir was haben, dann ist es Zeit und zwar für uns alle gleich. Das ist wirklich die wahrscheinlich einzigste gleich verteilte Ressource, die wir nun mal alle haben. Und die Worte werden zu Taten. Und diese Hacks, die ich gerade mit dir geteilt habe, wie gesagt, da geht es ja um ein Verlassen der Opferhaltung, also eine Veränderung der Kommunikation. Und in diesem Zusammenhang ist mir ein Zitat von unbekannter Quelle wieder in den Kopf gekommen, welches ich nochmal mit dir teilen möchte, weil da ist dieser kleine Part auch mit verarbeitet. Ich verabschiede dich mit dem folgenden Zitat, den folgenden Gedanken. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. In dem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Sei gerne wieder dabei bei meiner nächsten Episode. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.